Freude schöner Bienenfunke, Söhne und Töchter aus Elysium, hallo und herzlich willkommen zum Bee-Lobby-Podcast, heute ganz in den Farben Blau und Gelb. Und mit Blau und Gelb meine ich nicht, die Symbole von Ikea und die Farben und Symbole von Ikea, nein, sondern es geht heute um Europa. Marc, war das Lachen wirklich notwendig? War das so witzig?
Uff. Es hat mich überrascht tatsächlich, ja.
Danke. Ja, also bei diesem überaus freudigen Intro, bei dem man ganz solidarisch und glücklich über Europa wird, könnt ihr euch vielleicht schon denken, was das heutige Thema sein wird, nämlich die Europawahl, die, ja, wenn die Folge rauskommt, in wenigen Tagen stattfinden wird.
Jibbi. Genau.
Und ich bin heute nicht alleine, weil Europa ist eine Gemeinschaft und darum kann man auch nicht alleine über Europa reden. Darum habe ich auch Leute mitgebracht, die verschiedener nicht sein können. Neben mir, dem charmanten, gut aussehenden Moderator, haben wir auch Marc.
Hallo, ich bin nichts von beidem.
Ich eigentlich auch nicht, aber wir müssen so ein bisschen für so tun, als ob wir unterschiedlich wären.
Ja, ja. Gut.
Und Jannis.
Hola. Irgendwie habe ich das Gefühl, unsere Intros werden immer weirder. Ich weiß auch nicht, wie das kommt.
Nee.
Nein.
Das ist halt unsere typische Kreativität. Je öfter wir Sachen überdenken und kreativ sein wollen, desto stranger wird das irgendwann. Irgendwann singen wir tatsächlich im Intro.
Oh Gott.
Ja, bitte also. Ja. Heute ist die Folge ganz im Zeichen der Europawahl. Für viele da draußen dürfte es die erste Europawahl sein, was unter anderem ja auch daran liegt, dass zum ersten Mal das Wahlalter runtergesetzt wurde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Best informiert wie immer. Und dieses Mal tatsächlich
richtig,
nicht nur Volljährige.
Das Wahlalter auf 16 runtergesetzt.
Genau, dass diesmal nicht nur Volljährige wählen dürfen, sondern auch 16-Jährige. Das heißt, es gibt viele neue Leute, die jetzt zum allerersten Mal glücklich und fröhlich in die Wahllokale strömen oder wie jeder normale Mensch die Briefwahl beantragen. Und ihr Recht auf Demokratie wahrnehmen. Und da ist es doch sicherlich mal ganz interessant zu wissen, was wird dann heute überhaupt gewählt? Warum macht man das Ganze dann? Warum habe ich mein Telefon nicht auf lautlos gestellt? Und ja, wie wählt man denn überhaupt? Und die Fragen wollen wir heute versuchen, euch ein bisschen zu beantworten.
Okay, dazu habe ich zuerst mal eine Frage.
Ja.
Also ich kenne mich gar nicht aus mit Wählen. Ich habe jetzt einen Brief bekommen, in dem dran steht, dass ich wählen soll, wann es ungefähr ist, und zwar am Sonntag, dem 9. Juni zwischen 8 und 18 Uhr. Mhm. Und dass ich da gerne hinkommen sollte zu dieser Wahlstation, Wahllocation.
Wahllokal, danke. Ja.
Zum Wahlgasthof und dann eben wählen soll. Und da frage ich mich jetzt spontan, wie wählt man dann? Morris, bedenke, erkläre das möglichst Social Media freundlich in 60 Sekunden und bedenke weiterhin, dass im Hintergrund Subway Server Gameplay laufen wird.
Okay, wie wählt man denn? Das heißt, ich muss so energetisch tun, ne? Ich tue mal ganz energetisch. Wie wählt man dann? Und das in 60 Sekunden. Ihr habt zwei Optionen. Entweder geht ihr mit eurem tollen Wahleinladungszettel direkt am Wahltag ins Wahllokal, geht dorthin, authentifiziert euch, glaube ich, mit dem Ausweis, das kommt immer drauf an, geht dann in die Wahlkabine, setzt eure Kreuzchen bei der Partei, die ihr wählen wollt, oder den Leuten, die ihr wählen wollt, geht hinaus, gebt den Zettel ab und verlasst das Wahllokal. Das ist relativ offiziell gehalten, relativ feierloser Akt. Eine Alternative ist, ihr beantragt vorher bis zu einem gewissen Stichtag, den ich gerade nicht auswendig kann, die Briefwahlunterlagen und bekommt diese dann ganz bequem per Post zugeschickt. Dann setzt ihr euer Kreuzchen zu Hause, da sind meistens zwei Umschläge drin, ein äußerer und ein innerer Umschlag. Der äußere Umschlag, der enthält dann euren Wahlberechtigungsschein und der innere Umschlag enthält eure tatsächliche Wahl. Dies beides bringt ihr rechtzeitig zur Post, sodass es dann spätestens am Wahltag abgeschickt werden, was der Poststempel drauf ist. Und wenn dies erledigt ist, dann habt ihr gewählt und dürft euch freuen, ihr seid demokratisch unterwegs gewesen. Waren das 60 Sekunden?
Schön. Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber hast du schön erklärt.
Dankeschön.
Noch hinzuzufügen, wie gesagt, ich bin da kein Experte mit Wahlen, aber ich glaube, man kann den Briefwahl-Dingens da bis am Freitag vor der Wahl beantragen, das heißt den 7. Mhm. Und ich glaube, ganz im Notfall, das muss man, glaube ich, begründen, am Wahltag selber bis 15 Uhr. Ja, da bin ich mir gerade nicht sicher. Also die Fristen sind relativ human. Mhm. Genau. Jetzt wissen wir, wie wir wählen. Die Frage ist erstmal, wer wählt alles? Wir wissen ja schon, in Deutschland sind es ja die ab den 16-Jährigen einmalig anscheinend oder erstmalig.
Ja, nicht einmalig, hoffe ich. Kannst du vielleicht die Stelle, mir fällt gerade noch eine Kleinigkeit auf, in dem meiner tollen 60-Sekunden-Rede rausschneiden, der ich sage, dass sie den Wahlzettel bis Sonntag abschicken können. Er muss bis Sonntag vorliegen. Bis 18 Uhr bei der zuständigen Stelle.
Okay, ja. Ja, macht eigentlich Sinn, ja. Also Sonntagabends abschicken ist ein bisschen zu spät.
Ja, genau.
Genau. Was ganz interessant ist, es wird EU-weit gewählt. Ist das vielleicht nicht die größte Überraschung der Welt. Aber da die EU natürlich nicht ganz so konsistent ist, wie man es vielleicht gerne hätte manchmal, wird in jedem Land anders gewählt. Und zwar darf jedes Land sich selber aussuchen, wie sie wählen. Deutschland, da wird ab 16 gewählt, wie in Österreich. Mhm. In Belgien wird ab 16 gewählt. Allerdings ist Wählen da verpflichtend. Und wer nicht wählt, der kann theoretisch Strafen bekommen. Griechenland ist ganz merkwürdig mit Wählen ab 17. Und die meisten anderen Länder sind, bei denen wählt man ab 18.
Und nicht nur das,
auch interessant,
ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen, vielleicht wolltest du das ja gerade sagen.
Ich glaube, ich wollte es gerade sagen. Auch interessant ist, dass der Wahltag in verschiedenen Ländern anders ist. In Deutschland wählen wir am 9.6., was, soweit ich gesehen habe, der spätische Datum ist, wann man wählen kann. In anderen Ländern ist das aber anders. Also in den meisten anderen Ländern, wie in Irland, wählt man am 7., also am Freitag. In Tschechien wählt man entweder freitags oder samstags. In Estland kann man die ganze Woche wählen, was auch irgendwie cool ist. Wenn man einfach sagen kann, ja, ich wähle mal am Montag oder am Freitag.
Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand
zum Wählen. Ja, aber irgendwann werden die Leute Zeit haben. Wenn nicht am Sonntag, dann am Montag oder sonst wie.
Ja, ist auch nicht schlecht.
Also ist halt mehr Aufwand, weil die ganze Zeit jemand in den Wahlkabinen sein muss, aber an sich ganz cool.
Ja, und wir Deutschen haben halt traditionell, bei uns finden Wahlen ja immer sonntags statt, weswegen auch die Europawahl traditionellerweise bei uns ein Sonntag ist. Aber tatsächlich hast du nicht das gesagt, was ich sagen wollte, weil nämlich auch ganz interessant ist, dass es europaweit sehr unterschiedlich ist, wie das Thema mit der Sperrklausel gehandhabt wird.
Oh.
Während wir ja in Deutschland zum Beispiel bei der Bundestagswahl traditionelle Sperrklausel von 5% haben, gibt es bei der Europawahl dieses Jahr keine Sperrklausel. Man hat auch
Dieses Jahr mal wieder? Ist ja bei Europawahlen immer so.
Ja, aber dieses Jahr hat man aktiv keine Sperrklausel. Die letzten Jahre hat man es davor immer wieder versucht.
Auch keine 3%-Klausel?
Nein, Deutschland ist dieses Jahr komplett ohne Sperrklausel unterwegs. Weil das Deutschland heißt, dieses Gesetz ja? theoretisch... Also, warte, ich hatte vorhin nämlich gegoogelt gehabt. Ich verifiziere das kurz nochmal, meine Erklärung dazu, könnte nämlich falsch sein. Deutschland hat keine Sperrklausel, weil sie dieses Gesetz für die Einführung einer Sperrklausel von mindestens 2% noch nicht verifiziert hat.
Das heißt, Deutschland war zu faul und deswegen gibt es keine Sperrklausel.
Also die EU hat, ja, das müssen erstmal alle Mitgliedstaaten dem zustimmen, also es ist nicht Deutschlands Schuld in dem Fall.
Okay, das heißt, jede Partei, egal wie viel Prozent die hat, solange die so einen gewissen Minimalprozentwert hat oder eine minimale Stimmenanzahl, kommen die dann ins Parlament rein. Mehreren.
Das Interessante ist nur, ich weiß tatsächlich nicht, ob das in dem Fall so ist, weil es gibt keine Sperrklausel, aber Deutschland hat, soweit ich weiß, trotzdem nur 96 Sitze und ich weiß nicht, ob diese Sitze sich ändern können, wie bei den anderen Wahlen. In Deutschland zum Beispiel. Bei der Bundestagswahl gibt es ja Aushangs- und Ausgleichsmandate und Überhangsmandate und so weiter und so fort. Ich glaube, bei der Europawahl ist man auf diese 96 Sitze begrenzt. Und
ja.
Das heißt, man kann nicht einen halben Volt-Partei-Anhänger hinsetzen. Darum würden die, glaube ich, dann vermutlich Pech haben.
Und es macht es ja noch komplizierter, weil wenn die Volt keinen halben Anhänger hinschicken kann, dann fehlt ja ein halber und dann muss eine andere Partei dann dafür einen halben mehr hinschicken, als sie hätte. Also,
ja,
also das wird, glaube ich, rechnerisch sehr schwierig dann und kommt dann vielleicht sogar auf einzelne Stimmen drauf an, welche Partei dann reinkommt und welche dann dadurch einen Sitz verliert, weil Prozent rechnen und so und Überhänge.
Genau, Deutschland verwendet bei der Wahl das Verfahren Sand-League. Das ist ein Divisurverfahren mit Standardrundungen.
Das sagt mir natürlich ganz viel.
Ja, haben wir auch mehrfach schon angewendet. Und dabei kann scheinbar nur ganze Sitze rauskommen.
Okay, macht Sinn.
Andere Länder, zum Beispiel Belgien, verwendet ein anderes Verfahren, das heißt Dehon-Verfahren. Und die haben aber auch eine Sperrklausel gleichzeitig. Frankreich, also Länder mit Sperrklausel sind an der Stelle Belgien, Frankreich, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Italien, Österreich, Schweden, Niederlande, Griechenland und Zypern. Und die Sperrklausel schwanken dabei zwischen 5% bei den erstgenannten Ländern. Italien und die folgenden, Italien, Österreich und Schweden haben 4%. Die Niederlande hat circa 3,45%. Griechenland hat 3% und Zypern hat 1,8% als Sperrklausel.
Wobei man sagen muss, dass es ja eine natürliche Sperrklausel gibt, allein weil es nicht unendlich viele Sitze gibt. Das heißt, so gesehen hat Deutschland auch eine Sperrklausel von 1, irgendwas Prozent, weil man das halt braucht, um einen Sitz zu bekommen. Und besonders bei kleineren Ländern, die weniger Sitze haben, ist dann eben diese natürliche Sperrklausel dann eben höher. Mhm. Ich glaube nicht proportional, also Deutschland, also es geht dann nicht nach Anzahl der Einwohner, sondern kleine Länder haben proportional gesehen viel mehr Abgeordnete, die sie hinschicken können, aber trotzdem ja eine viel höhere prozentuale Sperrklausel, sage ich jetzt mal. Allein dadurch. Aber warum gibt es denn überhaupt eine Sperrklausel? Also in Deutschland bei der Bundestagswahl haben wir eine Sperrklausel von 5%. Das heißt, Parteien, die weniger als 5% haben, kommen vereinfacht gesagt nicht rein in den Bundestag, weil Weimarer Verhältnisse sind so. Man will nicht, dass irgendwie 50 Parteien im Bundestag sind und dann sich keine Mehrheiten bilden können. Warum ist das im Europäischen Parlament nicht so?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Das ist eine gute Frage. Warum sollte es doch so sein? Man möchte auch kleineren Gruppierungen vielleicht eine Stimme geben.
Man könnte argumentieren, dass es zu mehr Chaos führt, wenn dann da auch zu viele Kleingruppierungen sind. Vor allem, wenn dann jedes Land irgendwie so seine eigenen Kleingruppierungen hat. Man könnte auch dagegen argumentieren, weil es tatsächlich Fraktionen gibt im Europäischen Parlament. Das heißt, es gibt jetzt natürlich nicht die SPD als Fraktion, weil die SPD ist eine deutsche Partei. Aber da tun sich europäisch gesehen mehrere Abgeordnete, mehrere Fraktionen, nicht Fraktionen, mehrere Parteien zusammen, um eine Fraktion zu bilden. Das heißt, es gibt zum Beispiel die EVP, die Christdemokraten, wo halt die CDU, CSU und so weiter drin sind. Und die S&D, die Sozialdemokraten, wo die SPD drin sind, und halt natürlich auch die Sozialdemokraten von anderen Ländern. Und tatsächlich gibt es sehr wenige Fraktionslose. Ich glaube, von den 705 Abgeordneten sind nur 61 fraktionslos. Unter anderem die AfD und die Partei. Weil die Partei hat, glaube ich, eh nur zwei Mitglieder.
Ist die AfD fraktionslos?
Ich glaube, die ist fraktionslos. Ich glaube, die wurden rausgeschmissen.
Die wurden aus einer Fraktion rausgeworfen. Die sind doch aber in zwei Fraktionen drin.
Ich glaube, man kann nicht in zwei Fraktionen drin sein.
Nein, ich glaube auch nicht. Fraktionslos waren nach der letzten Europawahl 57.
Okay, der aktuelle Stand ist 61, den ich gerade sehe.
Das kann ja sein.
Ich glaube, die AfD war mal bei den IDs drin, also bei den Rechtspopulisten und Rechtsextremen.
Ja, genau, aber die Fraktion. Identität und...
Da wurden sie ja rausgeschmissen, weil sie selbst dafür zu rechts sind. Ja. Also die AfD ist für die ID zu rechts.
Genau, auf jeden Fall gibt es mehrere Fraktionen, unter anderem ja praktisch wie es Parteien gibt. Also es gibt auch Liberale wie die FDP, es gibt die Grünen wie bei uns die Grünen und so weiter. Es gibt die Linke, die ja wie die Linken sind bei uns. Von daher ist es ein bisschen wie unser politisches Spektrum so ein bisschen abgebildet mit den Fraktionen. Unabsichtlich, sage ich mal. Also hat niemand gesagt, wir machen es wie in Deutschland, sondern es ist halt so passiert, weil es, glaube ich, eine logische Gruppierung ist, so von der Politik her.
Ja, genau.
Genau. Das heißt, da ist dann wieder europäische Zusammenarbeit, wenn sie verschiedene Parteien zusammentun.
Oder man gehört halt zu den 57 bzw. 61 Ausgeschlossenen, lol.
Ausgeschlossen würde ich nicht sagen.
Nö, nö, die, da sind ja zum Beispiel die Partei ist da drin, die Piraten. Obwohl nicht mehr alle von der Partei die Partei. Ich weiß nicht gar nicht, wie viel es im letzten Jahr geschafft haben oder ob es tatsächlich nur Sonneborn und Semsrott sind. Weil der Semsrott ist ja aus der Partei ausgetreten und ist zu den Grünen gewechselt, zumindest in die Fraktion der Grünen.
Genau, also ja, so eine Fraktion ist ja auch kein Zwang, sondern eher so ein
logischer Zusammenschluss quasi.
Ein logischer Zusammenschluss, den man aktiv anstoßen muss.
Genau.
Und wenn man in keiner Fraktion sein will oder wenn die Fraktion sagt, nein, ihr seid mir zu rechtsextrem, dann ist man halt in keiner Fraktion. Ist dann auch so.
Ja, heißt aber nicht, dass man deswegen keine Redezeit bekommt, wie zum Beispiel bei uns im Bundestag. Da würde man ja, wenn ich mich recht entsinne, Redezeit würde man trotzdem bekommen, man kann nur keine Anträge stellen. So war das, glaube ich.
Genau, also es macht Sinn, eine Fraktion zu sein, rein realistisch, auch vom Organisationsaufwand und dass man eben Kontakte knüpfen kann und so weiter.
Und dass man halt auch Dinge stellen kann, Anträge und sowas.
Ist das im Europäischen Parlament genauso wie im Bundestag?
Ja, das war nämlich einer der Punkte, warum die AfD ja jetzt Probleme hat, weil sie jetzt weder in einer Fraktion sind und deswegen keine Anträge sozusagen stellen können, noch genug Abgeordnete haben, um eine eigene Fraktion zu gründen. Also sie hätten, glaube ich, warte, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, sie hätten genug Abgeordnete, aber das Problem ist, die Abgeordneten müssen aus verschiedenen Mitgliedstaaten stammen. Die dürfen nicht alle aus demselben Mitgliedstaat sein.
Naja gut, die finden auch in irgendwelchen anderen Staaten da noch irgendwelche rechte Dödels.
Ja gut, aber Frankreich und Italien wollen nicht mehr mit denen zusammenarbeiten.
Ach, es gibt in diesem Vortrag, einem Vortrag von Martin Sonneborn, der sich da, wie hieß der, Udo Vogt? Nee, warte mal, das war der NPD-Typ. Es gibt irgendeinen Polen, der da schon mal mit Hitlergruß durchs Parlament gelaufen ist.
War das dieser Ein Reich, ein Ticket-Mensch? ja, es gibt sehr viele Leute im Europäischen Parlament.
Und die waren sehr viel komische.
Ja, auch unabsichtlich. Genau, jetzt wissen wir, wie sich das Europäische Parlament so ein bisschen zusammenstellt. Jetzt können wir natürlich wählen, können verschiedene Parteien wählen. Und rein gefühlt haben wir bei der Europawahl immer so eine kleine Parteienexplosion, weil es eben keine Sperrklausel gibt und weil auch Kleinstparteien irgendwie reinkommen können.
Genau, und auch bei diesem Verfahren, das möchte ich gerne an dieser Stelle noch nachreichen. Es ist ein unglaublich kompliziertes Verfahren, das auch durch das deutsche Wahlsystem stellenweise noch mehr verkompliziert wird, weil zum Beispiel viele Parteien eine Bundesliste aufstellen, aber CDU und CSU traditionellerweise Landeslisten aufstellen, die das Ganze dann nochmal unglaublich kompliziert machen. Grundsätzlich kriegt jede Partei die Möglichkeit, auch kleine Parteien Sitze zu bekommen. Also nur weil die CDU theoretisch genug Sitze hat, Prozent hat, um 96 Sitze abzustauben, würden sie nicht 96 Sitze bekommen. Das funktioniert mit einem komplizierten Divisorverfahren und genau ins Detail muss man da nicht drauf eingehen, weil es schreiben selbst die Wahlbeobachter-Websites, dass das stellenweise so unverständlich ist, dass es keiner kapiert. Da wurde stellenweise davon geredet, dass es zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl stellenweise 200 Zeilen lange Dokumente mit 8 Spalten gab, um zu berechnen, wie viele Sitze es für die einzelnen Parteien gab.
Ach du Scheiße.
genau. Aber im Kern können damit auch Kleinstparteien ohne diese Prozentklausel auch Sitze bekommen. Also es gibt so gesehen keine wirklich natürliche Sperrklausel. Es kommt tatsächlich da auf die Verteilung drauf an. Wenn viele Parteien ganz kleine Sitzprozente haben, kommen alle Parteien mit den kleinen Prozenten rein. Wenn es nur ganz wenige gibt, die kleine Prozente haben, kommen nur die höchsten Park mit den kleinen Prozenten sozusagen rein.
Es ist also ein Albtraum für Mathematiker, Journalisten und jeden anderen, oder?
Ich glaube, es ist ein Albtraum für jeden, der es verstehen will und ein Traum für Leute, die gerne Statistik machen.
Genau. Auf jeden Fall, wir haben sehr viele Parteien, die antreten, allein aus dem Grund, weil eben die Chance, dass man reinkommt, relativ hoch ist, auch mit wenigen Prozenten. Jetzt die Frage, wen wählt man? Und es gibt den Wahlomaten, den gibt es schon seit einigen Jahren, den gibt es dann wurde für jede Wahl neu gemacht. Und Jannes, was ist der Wahlomat und warum landet die AfD da bei mir immer beim letzten Platz?
Tatsächlich die AfD bei dir auf dem
Das könnte Platz. Dann, also zum zweiten Punkt ja. Erstmal, ich glaube, das könnte daran liegen, dass du nicht für Volk und Vaterland bist oder so ein Quatsch oder so ein echter Patriot, echter Mann oder so, keine Ahnung, irgend so ein Dödel hat da mal irgendwas gesagt bezüglich, egal. Der Wahlomat
ist eine Anspielung auf unsere letzte Folge, die ihr euch unbedingt anschauen solltet.
Der Wahlomat stellt einem Fragen und man kann dann da zustimmen oder ablehnen. Und dann bekommt man danach ein Ergebnis angezeigt, kann dann die Parteien auswählen und sieht dann eben die Zustimmigkeit zu den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien. Das kann man machen, das kann man vielleicht auch als Orientierung nehmen. Man muss sich jetzt definitiv da nicht dran halten. Dafür ist der Wahlomat nicht gedacht, das ist reine Orientierungshilfe. Im Endeffekt muss man selbst, das sollte man definitiv selbst entscheiden, was man wählt.
Ich stelle mir witzig vor, wenn der Wahlomat verbindlich wäre.
Du gibst da beantwortest da diese 37 oder 38 Fragen oder was das da ist.
Wichtig ist immer
wird dir so gedacht, ja, vielen Dank für Ihren Vote an die Volt-Partei oder sowas.
Wichtig ist übrigens auch immer sehr genau zu lesen, weil manche Fragen sind positiv und manche Fragen sind negativ formuliert. Zum Beispiel gibt es die Frage, die EU sollte das Ziel verwerfen, klimaneutral zu sein. Oder das Ziel, das Verbrenner aus zum Ende 2035, also Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor sollten auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden. Also man muss schon sehr genau lesen. Was auch beim Wahlomat eine entscheidende Frage ist oder ein Punkt ist, für den der Wahlomat auch gerne kritisiert wird, ist die Auswahl der Fragen. Es sind nicht immer die triftigsten Themen, es sind nicht immer die für einen selbst vermutlich relevantesten Themen. Es sind aber dann 38 Themen, die so ziemlich jede der Parteien beantwortet hat. Das ist halt der Hauptpunkt beim Wahlomat. Und auch nur, weil beim Wahlomat etwas rauskommt, sollte man trotzdem auch mal sich noch das Wahlprogramm der Parteien anderweitig anschauen und zu gucken, was da vielleicht sonst noch drin steht.
Richtig, oder die einzelnen Fragen mit den einzelnen Parteien abgleichen, ob man da, wo man halt Unterschiede hat, zum Beispiel wirklich damit leben könnte, dass diese Partei, die man halt vorhat zu wählen, das auch vertritt.
Genau, ein weiteres Problem ist, dass die Parteien das selber beantworten. Das heißt, einerseits, die Parteien könnten einfach lügen und bei populären Themen so abstimmen, dass sie dann quasi sehr hoch auf der Liste sind. Und andererseits ist bei mir manchmal passiert, dass die Parteien Fragen manchmal ein bisschen anders interpretieren und deswegen anders abstimmen. Und im Begleittext dazu steht dann genauer drin, was die Parteien meinen. Also das sollte man sich anschauen. Und ich glaube, das ganz Wichtigste, das ist das, was die Parteien machen wollen. Ob sie es machen, ob sie es vorhaben zu machen, ist eine andere Sache.
Richtig. Genau. Und noch als kleiner Nachtrag, es gab tatsächlich zu dem Thema von vorhin, es gab tatsächlich schon mehrere Hitlergrüße im Europaparlament. Unter anderem von Vertretern aus Bulgarien, aber von dem einen auch aus Polen, den wir eben gemeint haben, Morris, dem Abgeordneten Corwin Mikke, der hat da tatsächlich mit dem Hitlergruß gesagt, ein Volk, ein Reich, ein Ticket. Nochmal gibt einen Beitrag dazu von Martin Sonneborn, wo er davon erzählt und ja.
Marc, du wolltest doch Short-Material haben. Kann man sehr empfehlen,
wenn man was zum Lachen braucht.
Schneid doch da die Szene einfach raus, wo Janis in dem Shot dann einfach nur kurz den Spruch von dem polnischen Abgeordneten wiederholt.
Ja, unsere neue Social-Media-Offensive. Ja. Ganz viele Shorts zu allem möglichen.
Miese Sache.
Genau.
Das ist hier nicht unsere Zitate-Gruppe.
Genau, also wen sollte man wählen? Man kann natürlich keine Wahlempfehlung ausgeben und jeder sollte das wählen, was für einen selbst am besten ist. Es gibt aber definitiv Parteien, die nicht nur national, sondern auch international sich klar gegen freiheitliche und demokratische Strukturen einsetzen. Und bei diesen Parteien sollte man dann auch mal dreimal hinschauen.
Oder die nur da sind, um Werbung für andere Autokraten zu oder Autokratien zu machen.
Man sollte nie unterschätzen, Europa geht uns alle an.
Richtig.
Erstmal als provokante Frage, tut's das? Also mal abgesehen von einem gemeinsamen Markt, einer Währung, Reisefreiheit und Frieden, was hat die EU je für uns getan?
Gemeinsamer Wirtschaftsraum, Arbeitnehmerbinnenfreiheit.
Gleiche Gesetze.
EU-Investitionen, Kultur, Infrastruktur.
Gleiche Gesetze in vielen verschiedenen EU-Ländern.
Internet-Roaming.
Internet-Roaming. Relativ gute, auch wenn abgeschwächte Kundenschutzgesetze wie
das
Vorgehen gegen Card-Patterns, DSGVO.
Artikel 13.
Ja.
Gemeinsame Standards für besseren Handel und für besseren Konsumentenschutz generell. Mhm.
Einfach allgemein ein stärkeres Auftreten, weil wenn manche Länder in Europa gegenüber manchen einzelnen Punkten weich werden würden, dann würde man als Europa oder als andere Länder in Europa das spüren. So kann man als Europa halbwegs geeint darstellen, wenn es denn funktioniert.
Sie haben Apple dazu gebracht, USB-C zu erzwingen.
Oh, ja, das war super.
Das muss man mal hinkriegen.
Ja, jetzt muss der restliche Teil der EU nur noch Irland dazu zwingen, endlich mal vernünftig Steuern einzutreiben.
Ja, das Problem ist, dafür ist die eine Fraktion in der EU ein bisschen zu stark.
Ja.
Und dabei meine ich nicht mal die rechte Fraktion und auch nicht die konservative Fraktion, sondern tatsächlich, wie schimpft sich die Fraktion, in der auch die FDP ist?
All irgendwas.
Alpha?
Nee, warte, hatte ich eben noch offen.
Renew?
Renew Europe.
Ja. Genau,
was denn sonst? Finde ich gut, dass wir spontan so viele Beispiele gefunden haben.
Ja.
War eigentlich eine provokante Frage. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir viel weniger Beispiele finden. Aber cool.
Also du hast hier Kerneuropäer in deinem Podcast, in unserem Podcast.
In meinem Podcast, schön. Aha. Das mag ich, in meinem Podcast.
Ich bin großer Fan von Europa und ich bin Vertreter davon, dass die EU viel mehr Kompetenzen haben sollte.
Ich finde es auch toll.
Ja.
Also mit allen Schwächen, und es gibt genügend Schwächen, wie bei jedem anderen politischen System, ist die EU eigentlich generell wirklich gut gemacht.
Yep.
Ich muss gerade tatsächlich sagen, dass ich eine der größten Schwächen der EU eben finde, dass man nur gemeinschaftlich, also voll gemeinschaftlich im EU-Rat? Nee.
Ich glaube, der Rat war es.
Der Rat darf ja nur einheitlich
Staatschefs setzen.
Genau, der darf ja nur gemeinschaftlich einheitliche Entscheidungen treffen.
Einstimmig.
Einstimmig, genau. Und das
ist, glaube ich, die erste Frage beim Wahl-O-Mat, wenn ich mich nicht irre.
Ja, genau. Oder nee, die eine der späteren Fragen ist, sollten mehr außenpolitische Entscheidungen mehrheitlich statt einstimmig getroffen werden? Das ist die konkrete Frage, die im Wahl-O-Mat steht. Aber,
was eine Anspielung ist auf den Ukraine-Krieg, wo ja es einige Länder gibt, die östlich von Deutschland liegen, die eine andere Meinung bezüglich Ukraine und Russland haben als ein Großteil von Europa. Oder ein Großteil der EU.
Ah, genau. Und es kann auch immer nicht funktionieren, Gesetze zu treffen, wo eine einzelne, oder Entscheidungen zu treffen, wo eine einzelne Partei ihr Veto einlegen kann und alle anderen Länder dafür sind. Das gibt dann mitunter einzelnen Personen zu viel Macht. Natürlich muss man immer abwägen. Es darf jetzt natürlich auch nicht sein, zum Beispiel im Parlament, dadurch, dass Deutschland einfach das größte Land ist, hat es die meisten Sitze. Dass Deutschland dadurch überproportional vertreten ist, aber auch dafür gäbe es ja Möglichkeiten, das zu begrenzen. Genau, wollte ich nur mal
sagen. Genau, noch abschließend, auf vielen Wahlplakaten sieht man die Spitzenkandidaten in der EU. Also für die CDU ist es, glaube ich, Ursula von der Leyen. Aber die wählt man ja nicht.
Flinten-Uschi.
Nee. Das ist tatsächlich sogar etwas kompliziert und übrigens auch eine witzige Frage im Wahl-O-Maten. Die Frage danach, ob der Spitzenkandidat tatsächlich auch verbindlich derjenige sein sollte, der in die Wahl geschickt, also da, ne, hier, da, in die, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein.
Parlamentspräsident.
Genau, also der dann verpflichtend auch derjenige ist, der dann dafür die Wahl da zur Verfügung gestellt wird. Aktuell ist es so, man kann theoretisch jeden von der Liste aufdrucken und kann dann eine komplett andere Person reinschicken, weil der Präsident da eben nicht direkt gewählt wird. Man wählt ja auch nicht direkt Personen, sondern Parteien, Listen mitunter auch.
Genauso wie man in Deutschland auch keine Direktwahl des Bundeskanzlers, Bundespräsidenten.
Ja, macht. In Deutschland ist es aber noch ein bisschen spezieller, weil wir bei der regulären Bundestagswahl tatsächlich eine Personenwahl haben. Du hast ja immer bei der...
Du hast
ja
eine
Erststimme. So. Die Erststimme und eine Zweitstimme und eine davon ist die personalisierte... Ist die Verhältniswahl und das andere ist die Person. Ja. Direktmandate und...
Erste Stimme ist, glaube ich, Person, wenn ich es recht in Erinnerung habe.
Direktmandate und die Listenmandate entstehen so.
Ja.
Was das deutsche Wahlsystem auch nochmal ein bisschen komplizierter macht, aber...
Und man muss auch sagen, dass wenn man in Deutschland für die Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten hat, dann wird das de facto auch der Kanzler. Natürlich nicht von jeder Partei, sondern von der Partei, die den Kanzler stellt. Aber wenn ein Olaf Scholz für die SPD als Kanzlerkandidat antritt und die SPD den Kanzler stellt... dann wird es Olaf Scholz de facto. Ist nicht richtig vorgeschrieben, aber ist so. Und bei der Europawahl war es ja letztes Mal so, da ist ja für die EVP Manfred Weber angetreten von der CDU, CSU.
Mhm. CSU,
und für die S&D auch irgendein Sozialdemokrat. Und schlussendlich hat dann Ursula von der Leyen gewonnen von der EVP. Also da ist es halt de facto schon anders.
Ja. Ja. War nicht auch bei der letzten Präsidentenwahl schon Katharina Barley?
Ja, Katharina Barley wird von der SPD, ist für die SPD die Europapolitikerin.
Ja, okay. Da habe ich doch noch richtig in Erinnerung.
Aber sie ist ja nicht allein und der Kollege ist, glaube ich, neu. Der war beim letzten Mal nicht der. Der ist neu, der wird gerade noch angelernt. ja, also der ist ein anderer. Also da ist ja sogar auf den Kandidaten tatsächlich auf den Plakaten tatsächlich zwei Spitzenkandidaten drauf. Und es kann ja nur einer von beiden werden. Die Katharina ist übrigens offiziell die Spitzenkandidatin.
Ah.
Genau. Okay, aber so generell, wenn wir jetzt nichts mehr zu der Europawahl haben, so als abschließende Frage, erstens, geht ihr wählen? Haha. Und zweitens, Briefwahl oder geht ihr wirklich zur Location, zur Wahl? Ich habe das Wort wieder vergessen.
Wahlgasthof. Wahllokal.
Ich gehe ins Wahllokal. Gibt es sowas in Bayern oder Wahlgaststätte? Gibt es noch einen Schnitzel auf meinem Weg?
Und ein Bier.
Nur wenn du die CSU wählst.
kritisch wäre in Deutschland nicht erlaubt.
Ja, definitiv. Erstens ja und zweitens Briefwahl.
Okay. Und du, Marc?
Ich gehe tatsächlich hin, auch weil sich das überschneidet mit der anderen Wahl, die gerade ist. Na, Moritz, wie heißt die Wahl?
Die Kommunalwahl in Baden-Württemberg.
Genau.
Und die ist tatsächlich auch nicht nur in Baden-Württemberg, ich glaube, irgendein anderes Bundesland wählt auch noch kommunal. Ich glaube sogar zwei andere Bundesländer.
Genau, und das wäre mir überschneidet, habe ich gedacht, gehen wir mal wieder hin. Was soll der Geiz?
Übrigens schauen wir am Abend vorher Dr. Who, Mark, ne?
Ja, das wird schön. Die Wahl wird natürlich besser, wählt Leute.
Ja, wählen ist wichtig. Auch bei der Kommunalwahl, auch wenn bei Kommunalwahlen traditionell die Wahlbeteiligung niedriger sind. Genauso wie bei der Europawahl. Auch bei der Europawahl sind traditionell Wahlbeteiligung niedriger als bei der Bundestagswahl.
Deswegen wurde es übrigens zusammengelegt. Also deswegen wird es gerne auch zusammengelegt. Denn bei mehreren Wahlen ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich dann doch aufraffen, höher.
Ja.
Gut, aber grundsätzlich geht wählen, denn das ist euer Grundrecht.
Ja.
Richtig.
Und man kann sich auch wählen lassen. Es gibt ein aktives und ein passives Wahlrecht. Ihr könnt euch am besten auch lokal einsetzen bei Kommunalwahlen, weil da könnt ihr am ehesten was in eurer Gemeinde verändern. Nicht verändern. Bitte nicht verändern. Okay. So, gehen wir weiter. Machen wir weiter?
Dann machen wir weiter. Gehen wir zu den weltbewegenden News.
Dim, 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 dim.
Ja, du solltest mal die Podcast-Folgen schauen. Wir haben dann Jingle.
Ich weiß. Das hatten wir auch schon mal, dieses Gespräch, glaube ich.
Das haben wir regelmäßig. Genau. Mein weltbewegendes News-Thema sind 75 Jahre Grundgesetz. Und zwar, Wählen ist zum Beispiel so ein Grundrecht. Und das Grundgesetz ist voller Grundrechte, zum Beispiel, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und vielen anderen tollen Dingen. Genau, das Grundgesetz ist ein relativ modernes Grundgesetz, weil, ja, weil es in den 40ern, den 50ern, 49, komplett neu geschrieben wurde, um vielleicht auch den einen oder anderen Faschisten daran zu hindern, das Land zu übernehmen. Das heißt, ein Grundgesetz, was sehr modern ist, was sehr viel Gedanken in sich hat, um gewisse Sachen zu verhindern und die Demokratie zu sichern. Und tatsächlich eines der besten Grundgesetze. Also wenn ich da schaue, über den See nach Amerika, ist deren Verfassung ja eher so, natürlich die älteste Verfassung und toll und super, aber eher so mäßig.
Ich find's,
und ja, 75 Jahre Grundgesetz, finde ich toll.
Ich finde es übrigens gerade schön, du hast gerade perfekt in der Kleinigkeit gezeigt. Nur historisch ganz interessant, so eine Stelle reinzuwerfen. Das Grundgesetz war ja ursprünglich nicht geplant, dass es bestehen bleibt. Mal, ja, damals es war ja Deutsch, genau, Deutschland war ja damals noch geteilt und das Grundgesetz hat ja zunächst erstmal nur für die westlich besetzten Zonen, ehemals besetzten Zonen gegolten. Und man wollte eigentlich dann mit Wiedervereinigung eine tatsächliche Verfassung schaffen, die dann auch den Namen Verfassung hat. Und auch der Name soll halt darstellen, dass es das Grundgesetz ist noch keine Verfassung. Aber letztendlich hat uns, nicht uns persönlich, aber den Deutschen, die ihr eigenes Grundgesetz so gut gefallen und das war auch so durchdacht in dem Sinne, dass man halt nie wirklich den Bedarf gesehen hat, es abzulösen. Man hat es ein bisschen ergänzt, angepasst, aber das Grundgesetz ist grundlegend erhalten geblieben.
Genau. Und auch wenn du jetzt den einen oder anderen Rechtsbürger damit verärgert hast, zu sagen, dass unser Grundgesetz eine Verfassung ist, das ist so. Und es wird ja, steht auch im Grundgesetz recht weit hinten, dass dran steht, dass es Provisorium ist und irgendwann dann eine neue Verfassung gewählt werden soll. Aber ja, die Wiedervereinigung hat eine Weile gedauert und ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, jetzt noch eine neue Verfassung zu wählen, denn was wir machen? Unser Grundgesetz ist wirklich gut und wenn man dann die Leute abstimmen lässt, ja oder nein, was macht man, wenn ein Bundesland sagt, nein, wir wollen keine Verfassung haben? Wir sind gegen die Verfassung. Also de facto bleibt das Grundgesetz unsere Verfassung für eine sehr lange Zeit, hoffe ich zumindest.
Ja.
Genau. Apropos Verfassung. Morris, wie sieht es denn aus mit der Verfassungstreue von einigen Leuten?
Also, ich finde es ja auf eine gewisse Art ironisch, dass die Verfassungstreue jetzt in den letzten Beispielen sich vor allem in Westdeutschland gezeigt hat, weil man es ja normalerweise aus Ostdeutschland, aus den ehemaligen ostdeutschen Ländern gewöhnt ist. Aber wir hatten jetzt im Monat Mai ja einige Situationen auf Sylt, in Niedersachsen und in Nagold, in Baden-Württemberg, wo Leute zu dem Lied L'amour toujours. Ich bin kein französisch sprechender Mensch, darum entschuldigt meine Betonung.
L'amour toujours.
L'amour toujours, danke. Ich habe es immer noch falsch ausgesprochen, aber auch mein Englisch klingt scheußlich, also von daher passt das.
Das kann ich bestätigen.
Und dort bei diesem Lied den Text, also den Originaltext ersetzt haben mit den Worten Deutschland den Deutschen und Ausländer raus. Deutschland den Deutschen ist ein Begriff, der aus dem Nationalsozialismus noch bekannt ist und aus der Zeit stammt, ja, und Ausländer raus spricht schlichtweg für sich. Es waren oft junge Leute. Auf Sylt waren es vor allem junge Leute. In Nagold war es ein Maiwagen, auf dem die Leute gesungen haben. In Niedersachsen weiß ich gar nicht mehr. Janis, du als Experte für Niedersachsen, wo war das?
Das ist am anderen Ende von Niedersachsen. Das war, soweit ich weiß, ein Schützenfest.
Okay. Und ja, es zeigt auch auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen, ja, Verrohung. Was tatsächlich jetzt schon an Gegenmaßnahmen unternommen wurde, ist, dass man zum Beispiel beim Stuttgarter Vasen das Lied, also das Originallied, verboten hat. Was erfahrungsgemäß aber auch nicht unbedingt eine Lösung ist, weil das hat sich vor 2 Jahren, was vor 2 Jahren mit Leider?
Ich glaube ja, oder 3 Jahren.
Ja. Vor 2 oder 3 Jahren mit Leider gezeigt, dass wenn man dieses Lied verbietet, ist dazu animiert, es erst recht zu verwenden. Weil Leute ja zu zicken wären, wenn man ihnen was verbietet. Genau. Apropos Leuten etwas verbieten. Janis.
Genau, ich verbiete jetzt Janis. Bin die Verbotspartei CDU. Die CDU hat vor ein paar Tagen eine Umfrage online gestellt, ob das Verbrennerverbot so richtig ist oder ob es ob es wieder zurückgenommen werden sollte. Diese Umfrage wurde beendet mit dem Ergebnis 86% dafür, dass das Verbrennerverbot bestehen bleibt und 14% dafür, dass es wieder aufgehoben werden soll. Daraufhin hat die CDU diese Umfrage gestoppt und hat sich darüber echauffiert, ja, es wäre ja alles manipuliert worden und man könnte sich hier auf gar nichts mehr verlassen, so ungefähr. Dann hat, ich versuche nebendran nochmal den Tweet von der Klöckner dazu zu finden, dann hat anschließend die Bild gemeint, boah, so eine Umfrage, geil, den machen wir auch. Hat exakt dasselbe Ergebnis erzielt, ebenfalls 86% zum Beibehalten des Verbrennerverbots und 14% zum Abschaffen des Verbrennerverbots. Also es gibt ein Neuverbrennerzulassungsverbot ab 2035.
Betrachtungsweise, es gibt ein Gebot, das sagt, es dürfen nur noch neutrale Fahrzeuge zugelassen werden.
Ja, genau. dann hat sich die Online gedacht, Mensch, Umfragen, ganz was Tolles, wir machen auch mal sowas. Bei T-Online ging die Umfrage ähnlich aus. 77% für die Beibehaltung, 23% dagegen. Und dann meint sich so die FAZ, jo, geil, Umfragen. Und auch diese Umfrage ging ähnlich aus. Mit 75% für die Beibehaltung und 24% oder 25%, ich würde jetzt mal den einen neutralen Prozent zu den negativen dazu rechnen. Selbst dann ist es noch peinlich. Was lernen wir da draus? Online-Umfragen sind nicht repräsentativ.
Außer sie sind repräsentativ. Es gibt auch repräsentative Online-Umfragen.
Das stimmt.
Also ich würde daraus lernen, dass wir jetzt selber eine Umfrage machen. Stimmt mal in den Kommentaren ab, ob ihr dafür oder dagegen seid. Das wird eine sehr repräsentative Umfrage werden.
Wird die Umfrage so demokratisch und frei wie die Umfrage zum Was wir essen, als wir uns damals getroffen haben?
Fast so demokratisch und frei.
Okay,
ich finde erstaunlicherweise nicht mal mehr den Tweet von Julia Klöckner dazu. Ich weiß nicht, ob sie den rausgenommen hat. Ich würde es ihr zutrauen. Nö, finde ich nicht.
Okay.
Nö, ich finde auf ihrer Twitter-Seite nichts mehr dazu. Erstaunlich, naja, egal. Die einigen haben dann da sogar noch eine also wollten da, die CDU würde da halt eine Kampagne draus machen. Und die Bild ist natürlich mitgezogen, hatte auch sehr Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung gestellt, die einem schon zeigen sollten, wie man am besten votet. Die Frage lautete, sind Sie für das Verbrenner aus? Eine Antwort war ja, Benzin und Öl stinken. Die andere Auswahlmöglichkeit war nein, ich habe es weit und mit meinem Auto und möchte mit meinem Auto rankommen.
Da gibt es tolle Videos zur Neutralität von Fragestellungen.
Richtig.
Man kann nämlich und auch gerade nur alleine mit Neutralität Formulierungen
des Axel Springer Verlags bezüglich der Ölindustrie.
Da könnt ihr auch in den Kommentaren abstimmen. Was denkt ihr? Denkt ihr, dass Axel Springer ein Scheißverein ist? Oder mögt ihr Fake News?
Ja, das ist dann nämlich in etwa so. Also im Endergebnis wird nur gesagt, wie viel Prozent der Leute dem zugestimmt haben und nicht zugestimmt haben. Aber die Frage ist dann zum Beispiel formuliert, ja, ich möchte ab jetzt E-Autos fahren, der Umwelt was Gutes tun und kleine Kinder mit meinem Auto niedermähen. Oder nein, ich möchte weiter Verbrenner fahren, weil ich ansonsten qualvoll auf der Straße verenden werde, weil die Bildredaktion zu mir nach Hause kommt und mich mit Zyklon B vergiftet.
Eine ganz normale Bildumfrage, ja. Das habe ich ja auch schon gesehen.
Genau, naja, kommen wir von aber Spaß beiseite. Kein Bildredakteur kommt bei euch vorbei und vergiftet euch mit Zyankali. Muss ich nicht nur aus juristischen Gründen.
Die filmen nur auf dein Grundstück, frag mal Sido. Kommen wir von komischen Zahlen, komischen Umfragewerten, von komischen Parteien zu komischen Leuten mit ihren komischen Zahlen des Monats.
Ja, meine Zahl des Monats ist diesen Monat unwritten, weil ganz kompetent wir die Sachen falsch rum eingetragen haben. Nein, die echte Zahl des Monats ist natürlich die Zahl 2227. Ich musste kurz nochmal darüber nachdenken, was die Zahl nochmal war, weil ich vorhin eingetragen habe. Es gab diese 2023 hier in Deutschland so viele Drogentote wie noch nie.
Darf ich noch ganz kurz vorher sagen, die Zahl stand dieses Mal sogar vor Anfang des Podcasts in dem Dokument.
Ja, und darum habe ich es wieder vergessen gehabt, was ich genau damit meinte, weil ich das so früh eingetragen habe. Genau, die Zahl 2227 steht für die Zahl der Drogentoten in Deutschland im Jahr 2023 und ist damit unglaublich hoch aus deutscher Perspektive. Also so hoch war sie noch nie, ist eine neue Rekordsumme. So, klingt natürlich erstmal dramatisch, aber vergleichen wir das mal ganz kurz mit der USA. In den USA sind 2021, weil das die aktuellsten Zahlen sind, die ich habe, 106.000 Menschen an Drogen gestorben. Dazu zählen dann die ganzen Drogenüberdosierungen, bla 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 bla. So, 106.000, jetzt muss man, das darf man natürlich nicht vergessen, die USA hat circa 3,5-fache unserer Einwohner. Passt das in etwa?
Warte mal. Einwohner USA. 333,3 Millionen Stand 2022.
Das ist sogar 4-fache, sage ich mal, das 4-fache der Einwohner von uns. Hat aber circa das 53-fache unserer Drogentoten.
Oh, ja.
Ja.
Also die, man muss sagen, die Zahl der Drogentoten in Deutschland sind verhältnismäßig gering. Man darf natürlich bei all dem nicht unterschätzen, Alkohol zählt nicht als Droge.
Zumindest nicht in Bayern.
Nein, da ist es Volksgut.
Das ist Kulturgut.
Wenn wir nämlich die Zahl der beim Thema Alkoholkonsum sind, dann haben wir ungefähr 19.000 Frauen und 43.000 Männer, die 2016, ist da wieder die aktuellste Zahl, die ich spontan gefunden habe, an auf Alkohol zurückführende Todesursachen gestorben sind. Aber über die Gefahr und Nichtgefahr von Alkohol könnten wir uns stundenlang überreden und dass eine Landwirtschafts- und Ministerin Alkohol gut findet und gleichzeitig aber sagt, dass Gras die Todesdroge hoch 10 ist. Ja.
Ich habe ihren Twitter-Account noch offen. Sie schreibt auch, ich zitiere, in Deutschland sind so viele Menschen an Drogen gestorben wie nie zuvor, aber die Ampel ist stolz auf ihre neueste Prestigeprojekt Legalisierung Cannabis. Ich finde das gut, dass man bei Twitter mittlerweile oder dass Twitter-Nutzer mittlerweile unter den Beiträgen auch nicht nur Kommentare posten können, sondern auch Kontexte und Wissenswertes einfügen können. Zum Beispiel wurde da unter diesem Tweet von Julia Klöckner darunter geschrieben, beziehungsweise ein Wissenswertartikel eingebracht. Julia Klöckner befördert den Konsum von Alkohol mit Quelle aufs Handwerksblatt. An Alkohol sterben im Jahr ca. 60.000 Menschen in Deutschland. Verlinkung aufs Bundesgesundheitsministerium. Und an illegalen Drogen starben bereits 2023 2227 Personen. Ja. Und dazu noch eine Überdosis durch Cannabis ist technisch kaum möglich. In 20 Jahren gab es in England 14 mögliche Fälle, ein einziger mit THC als Alleingrund.
Dann denken wir mal nur mal, eigentlich ist ja nicht unser Hauptthema, aber wir haben gerade ja noch ein, zwei Minütchen Zeit, möchte ich nur mal kurz fantasievoll darüber nachdenken. Selbst wenn wir jetzt die Zahl unserer Drogentoten verzehnfachen, haben wir immer noch nur ein Drittel der Alkoholtoten.
Ja.
Aber das ist nicht unser Thema und das ist nur eine Sache, über die man nachdenken muss und darum ist es auch wichtig, um mal wieder auf das Ursprungsthema zurückzukommen, auch immer über Kontext und Zusammenhänge nachzudenken, genauso wie bei Wahlprogrammen und Entscheidungen gebildet und informiert zu treffen.
Richtig.
Das sind, finde ich, Worte, mit denen man euch noch zu dem Songvorschlag, nee, wie nennst du es,
Janis? Die Musik, nee, die Zahl des Monats.
Genau.
Die Zahl des Monats diesen Monat ist... Nee, warte mal, da war was anderes. Die Musikempfehlung des Monats ist 2227. Nein, es ist Unwritten von Natasha Bedingfield. Irgendwie ist das vor ein paar Monaten schon mal hochgekommen durch den Film Wo die Lüge hinfällt. Den Sprung habe ich tatsächlich damals verpasst, weil ich das Lied schon vorher gut fand. Aber in letzter Zeit höre ich sehr viel wieder aus dieser Dekade und das ist irgendwie mein derzeitiges Lieblingslied. Ich mag es sehr gerne und deswegen empfehle ich es euch. Das ist ein Gute-Laune-Lied. Und irgendwie kennt es mittlerweile so gut wie jeder durch diesen Film. Naja, so viel dazu.
Okay, ja, jetzt war ich kurz ein paar Videos, sorry.
Okay.
Wir danken euch. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt und wünschen euch viel Erfolg bei eurer vielleicht ersten Wahl und hoffen, dass ihr Demokratie... Ich möchte was Neutrales formulieren, was nicht zu beeinflussen klingt.
Dass ihr in diesem Tag Demokratie feiern könnt.
Ja.
Ja. Okay.
Das sollte passen.
Schon wieder ein paar Video. Tschüss.
Okay.